Naomi Klein, die Schockstrategie, der Aufstieg des Katastrophenkapitalismus. Kriege, Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen. Solche Schocks eignen sich hervorragend, um ein Land in seinen Grundfesten zu erschüttern. Und wenn das Chaos schon mal da ist, wieso sollte man es nicht auch nutzen? Diese Frage stellte sich eine Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern und legte damit den Grundstein für die sogenannte ökonomische Schockstrategie. In den folgenden Links wirst du erfahren, um was genau es sich dabei handelt und welche verheerenden Auswirkungen dieses Vorgehen über die letzten 30 Jahre mit sich brachte. Blink Nummer 1. Die Schocktherapie. Wie aus den fragwürdigen Behandlungsmethoden eines Psychiaters ein Leitfaden für die Verhörtechniken der CIA wurde. Um einen nervigen Schluckauf zu vertreiben, hilft es oft, den Betroffenen einfach ordentlich zu erschrecken. Warum sollte die gleiche Methode also nicht auch bei anderen Leiden helfen? Was genau den Psychiater Dr. Evan Cameron Mitte des 20. Jahrhunderts auf die Idee brachte, Menschen mit psychischen Störungen einer Schocktherapie auszusetzen, werden wir wohl nie wissen. Fest steht allerdings, dass er es getan hat und dabei vom amerikanischen Geheimdienst CIA finanziert wurde. Bei seinen Experimenten stellte Cameron fest, dass die Reaktion seiner Testpersonen auf die Schockbehandlung einem wiederkehrenden Muster folgte. Von ihrem ursprünglichen Zustand kehrten die Patienten zunächst zu einem kindlichen Verhalten zurück, bevor sie anschließend in ein Stadium vollkommener Verwirrung und Teilnahmslosigkeit verfielen. Cameron meinte, dass die Patienten an diesem Punkt einem leeren Blatt gleichkämen, das nun ganz einfach mit einer neuen Identität beschrieben werden könne. In der Praxis stellte sich allerdings schnell heraus, dass Camerons Behandlungsmethoden erhebliche Mängel aufwiesen. Zwar gelang es dem Psychiater, mit Hilfe von Schocks die bisherige Persönlichkeit seiner Patienten nahezu auszulöschen, mit der anschließenden Erschaffung einer neuen Identität haperte es jedoch gewaltig. Anstatt seinen Ansatz grundsätzlich zu hinterfragen, entschloss sich Cameron zur Intensivierung seiner Therapie. Die Praktiken des Psychiaters reichten dabei von Wochen- bis monatelanger Isolation, über massive Elektroschocks bis hin zur Verabreichung enormer Mengen psychedelischer Drogen. Und hier kommt die CIA ins Spiel, denn der amerikanische Geheimdienst erkannte bald das enorme Potenzial von Camerons extremer Schocktherapie für seine eigenen Zwecke. So erwiesen sich bestimmte Komponenten von Camerons Schockbehandlung, zum Beispiel vollkommene Isolation gekoppelt mit extremer Reizüberflutung oder willkürlich herbeigeführter Orientierungslosigkeit, als äußerst wirksame Mittel, um die Probanden zu manipulieren und zur Kooperation zu bewegen. Sämtliche Ergebnisse dieser Experimente mit Psychiatriepatienten wurden in einem Dokument namens Kubark Manual aufgezeichnet, das dem CIA später als Leitfaden für dessen sogenannte fortgeschrittene Befragungstechniken, andere würden es schlicht Folter nennen, dienen sollte. Blink Nummer 2. Kein dummer Jungenstreich. Anhänger der Idee einer unregulierten freien Marktwirtschaft entwickelten eine ökonomische Schocktherapie, um in Krisenzeiten schmerzhafte ökonomische Reformen zu erzwingen. Die Idee, dass aus den Trümmern einer zerfallenen Zivilisation eine neue und bessere Ordnung hervorgehen kann, ist ein alter Hut. Neu hingegen ist die Strategie, das wirtschaftliche Fundament eines Landes willentlich ins Wanken zu bringen, um so eine Neustrukturierung der Gesellschaft zu erzwingen. Inspiriert von Dr. Camerons Ansatz einer therapeutischen Schocktherapie, entwickelte eine Gruppe von Ökonomen der University of Chicago die Idee einer sogenannten ökonomischen Schocktherapie, um ebenso radikale wie schmerzhafte Reformen durchzusetzen. Angeführt wurde die Gruppe, deren ökonomisches Programm später unter dem Namen Chicagoer Schule berühmt werden sollte, von dem Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman und ein paar seiner Kollegen. Die sogenannten Chicago Boys waren Anhänger der Idee eines ungezügelten Kapitalismus. Frei nach dem Motto, je weniger staatliche Einmischung, desto besser, glaubten sie an die Gesetze des freien Marktes und daran, dass dieser sich ganz von selbst regulieren würde, wenn man ihn nur in Ruhe ließe. Sie glaubten außerdem, dass ein freier Markt als Katalysator für Demokratie, Stabilität und Frieden wirken würde. Die Ökonomen um Friedman erkannten jedoch bald, dass die Umsetzung der für eine freie Marktwirtschaft nötigen Reformen in vielen Ländern auf erheblichen Widerstand stoßen würde. Denn warum sollten die Menschen freiwillig auf staatlichen Schutz, zum Beispiel in Form von Sozialversicherung oder Gewerkschaften, verzichten? Den Ausweg aus diesem Dilemma sollte die ökonomische Schocktherapie bringen. Also warteten die Ökonomen eine günstige Gelegenheit ab, zum Beispiel einen Putsch oder Staatsstreich, eine Wirtschaftskrise oder ähnliches, und nutzten den dadurch verursachten Schock und die Verunsicherung, um umfassende Reformen auf den Weg zu bringen und so die gesellschaftliche Ordnung des jeweiligen Landes von Grund auf umzukrempeln. Um möglichst viele Ökonomen von ihrem Ansatz zu überzeugen, organisierten die Chicago Boys unter anderem auch Austauschprogramme mit lateinamerikanischen Universitäten. Die Idee war, dass die neu rekrutierten Anhänger der Chicagoer Schule dann nach Lateinamerika zurückkehren und in ihrer Heimat von den wunderbaren Chancen einer freien Marktwirtschaft predigen sollten. Auf diese Weise wurde der Nährboden vorbereitet, sodass Reformvorschläge im Fall eines Schocks auf fruchtbaren Grund treffen würden. Die Chicago Boys glaubten, wenn man in Krisensituationen nur schnell und entschieden genug Fakten bezüglich der Liberalisierung des Marktes schaffen würde, ließe sich diese nach Beruhigung der Lage kaum wieder rückgängig machen. Blink Nummer 3. Um jeden Preis. In der Praxis werden für den Erfolg einer ökonomischen Schocktherapie häufig auch brutalste autoritäre Mittel in Kauf genommen. Um einer Gesellschaft die Gesetze des freien Marktes überzustülpen, reicht ein ökonomischer Schock allein häufig nicht aus. Oft sind noch wesentlich drastischere Methoden nötig, um einen gesellschaftlichen Aufruhr zu unterdrücken. So können unbeliebte ökonomische Reformen in vielen Fällen nur mit Hilfe der Aufhebung demokratischer Rechte durchgesetzt werden. Die Übergangsregierung nach Ende des Irakkriegs ist ein gutes Beispiel dafür, wie demokratische Rechte zugunsten ökonomischer Interessen einfach übergangen wurden. Obwohl man den Irakern nach dem Sturz Saddam Husseins rasche Wahlen versprochen hatte, wurden diese lange unter dem Vorwand hinausgezögert, dass das irakische Volk noch nicht bereit dafür sei. Wirklich entscheidend war jedoch etwas anderes. Es zeichnete sich ab, dass die sich neu formierenden politischen Kräfte im Irak entgegen den Wünschen der USA keinerlei Interesse daran hatten, die Ölindustrie ihres Landes zu privatisieren. Deshalb entschied sich der von den USA eingesetzte Verwalter Paul Bremer dafür, demokratische Wahlen vorsichtshalber erstmal auszusetzen. Aber der Schauplatz, an dem die ideologischen Kämpfe der Chicago Boys am gewalttätigsten ausgetragen wurden, ist der Südkegel Südamerikas. Hier wurden Versammlungen sowie politischer Dissens zeitweise einfach komplett verboten. Einzig indem man Kritiker mundtot machte, gelang es, den öffentlichen Diskurs über unbeliebte ökonomische Reformen unter Kontrolle zu halten. Die Brutalität, mit der der Staat dabei vorging, gipfelte mitunter sogar in schwerwiegendsten Menschenrechtsverletzungen. So wird geschätzt, dass während der rigorosen wirtschaftlichen Umwälzungen im südlichen Teil Südamerikas zwischen 100.000 und 150.000 Menschen ins Gefängnis kamen, um den Widerstand gegen die Reformen innerhalb der Bevölkerung zu brechen. Allein in Chile wurden unter Pinochet ca. 3.200 Menschen verschleppt oder getötet, 80.000 inhaftiert und weitere 200.000 flohen aus dem Land. Dabei war die staatliche Gewalt aber keineswegs einfach nur der Brutalität einzelner verrückt gewordener Diktatoren geschuldet. Vielmehr wurde der Terror gezielt eingesetzt, um die Bevölkerung gefügig zu machen. Blink Nummer 4. Volksfeindlich. Ökonomische Schockbehandlungen nützen vor allem den superreichen und multinationalen Großkonzernen, und zwar auf Kosten der Bevölkerungsmehrheit. Bei jedem Politikwechsel gibt es Menschen, die profitieren, und solche, die den Kürzeren ziehen. Das gilt natürlich auch für die wirtschaftlichen Reformen, die eine ökonomische Schocktherapie nach sich zieht. So viel sei schon mal verraten. Der weitaus größte Teil der Bevölkerung gehört dabei zu den Verlierern. Um den Grund dafür zu verstehen, müssen wir uns die Art der Reformen näher anschauen, die häufig auf eine ökonomische Schocktherapie folgen. Da wären zum Beispiel die sofortige Aufhebung von Preiskontrollen, die Privatisierung öffentlichen Eigentums oder das Außerkraftsetzen von Handelsbeschränkungen. Bleiben wir beim Beispiel Chiles. Als unter Pinochet der erste Schwung ökonomischer Reformen umgesetzt wurde, stieg in der Folge die Arbeitslosenquote auf den nationalen Höchststand von 20% an. Und als 1982 eine weitere Runde Reformen folgte, stieg die Zahl der Arbeitslosen sogar auf satte 30% an, während die Wirtschaftskraft des Landes gleichzeitig um 15% einbrach. Die Langzeitfolgen dieser Entwicklung sind kaum zu übersehen. Im Jahr 2006 belegte Chile Platz 8 auf der Liste von Ländern, in denen die Schere zwischen Arm und Reich besonders weit geöffnet ist. Neben den Superreichen sind multinationale Großkonzerne die anderen großen Gewinner ökonomischer Schocktherapien. Dank ihrer immensen finanziellen Rücklagen verfügen sie über die nötigen Mittel, Um reagieren zu können, wenn Firmen und Regierung eines krisengeschüttelten Landes dem Druck von Hyperinflation und einer kollabierten Wirtschaft nicht länger standhalten können. Denn wenn niemand mehr in der Lage ist, den Preis für ein Produkt zu bezahlen, der nötig wäre, um einen Betrieb am Laufen zu halten, ist der Ausverkauf die nahezu einzige Lösung. Und dann schlagen die multinationalen Großkonzerne zu. So wurden beispielsweise die Iraker nach der Invasion ihres Landes mehr oder weniger mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen, ihre gesamte staatliche Ölindustrie zu privatisieren. Dabei ermöglichte die damalige Regierung ausländischen Großkonzernen, 100% ihres Profits zu behalten, ohne zumindest Teile davon in den Wiederaufbau des Landes zu investieren. Außerdem wurde die Unternehmenssteuer von zuvor 45% auf läppische 15% gesenkt. Um zu verstehen, welcher enorme Schaden dadurch für die irakische Wirtschaft entstand, muss man wissen, dass vor diesen Reformen 95% der Regierungseinnahmen aus der Ölindustrie stammten. Blink Nummer 5. Widerspruch zwecklos. Eine ökonomische Schocktherapie erfordert die Eliminierung derer, die sich den Reformvorhaben in den Weg stellen könnten. Auch wenn eine ökonomische Schocktherapie an sich nicht unmittelbar auf politische Dissidenten abzielt, bietet sie Despoten doch eine willkommene Gelegenheit, um politisch Andersdenkende kaltzustellen. In Zeiten unbeliebter Reformen wächst die Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Besonders in Staaten, deren Geschichte von nationalem Protektionismus und Arbeitersolidarität geprägt ist, muss eine Regierung große Hürden überwinden, um den Weg für unliebsame Reformen freizumachen. Denn gerade in diesen Ländern gibt es immer Menschen, die bereit sind, mit Worten und Taten gegen die Vorhaben der Regierung aufzubegehren. Eine der größten Bedrohungen für die Regierenden solcher Staaten besteht deshalb in einem offenen Aufruhr der Bevölkerung gegen die Staatsgewalt. Das erklärt, warum skrupellose Machthaber mitunter auch schon mal vorbeugend zu brutalsten Mitteln greifen. So wurden beispielsweise im Irak unter dem Vorwand, einen Aufstand zu bekämpfen, wahllos Bürger von Militäreinheiten festgenommen und gefoltert. Wie sich im Nachhinein herausstellte, handelte es sich bei 70-90% dieser Verschleppungen aber leider um Irrtümer oder Verwechslungen. Eine mindestens ebenso große Bedrohung für besagte Regierungen stellen Regimegegner dar, die dadurch Unfrieden stiften, dass sie Ungerechtigkeiten öffentlich anprangern. So wurden zu Zeiten der ökonomischen Schocktherapie in Südamerika beispielsweise zahlreiche linksgerichtete, prominente Wortführer entführt, ins Exil verbannt oder gleich ermordet. Und in Chile unter Pinochet waren Mitte der 70er Jahre 80% der politischen Häftlinge einfache Arbeiter und Bauern. Ähnlich sah es auch in Argentinien aus, wo sich unter den Entführten und Gefolterten vor allem Gewerkschafter, Farmer und sogar Angestellte sozialer Einrichtungen befanden. Unter Despoten ist Terror generell ein beliebtes Mittel, um ideologische Debatten bereits im Keim zu ersticken. In Südamerika fanden Entführungen, Folter und Ermordungen von Dissidenten so zahlreich statt, dass bald kaum jemand noch wagte, für seine Überzeugungen, sofern sie denen der Machthaber widersprachen, auf die Straße zu gehen. Somit hatten die jeweiligen Regimes die totale Kontrolle über den öffentlichen Diskurs und konnten Dissidenten einfach als Terroristen oder Verbrecher darstellen und so deren politische Einstellung diskreditieren. Als auf solche und ähnliche Weise schließlich alle politischen Gegner mundtot gemacht worden waren, war es ein leichtes, die umstrittenen Reformvorhaben umzusetzen. Blink Nummer 6. Die Furcht des Volkes. In den 1970er Jahren führten ökonomische Schocktherapien in den jeweiligen Regionen zu einer von Armut gebeutelten, unterdrückten und verängstigten Bevölkerung. Mit dem Ziel, Reformen zur Liberalisierung des Marktes einzuleiten, wurde die Bevölkerung in einigen Ländern, wie beispielsweise in Argentinien, in den 1970er Jahren gleich von zwei Seiten weichgekocht. Da war auf der einen Seite die ökonomische Schocktherapie, und andererseits ging die Regierung gleichzeitig mit immenser Brutalität gegen das eigene Volk vor. Ursprünglich war die ökonomische Schocktherapie dazu gedacht, die Menschen so sehr zu erschüttern, dass sie zum Umdenken gezwungen wären und infolgedessen eine grundlegende Reformierung des bisherigen Wirtschaftssystems akzeptieren würden. Der Plan ging auf. Allerdings zahlte die Bevölkerung dafür einen sehr hohen Preis. Die Privatisierung staatlicher Betriebe führte, gekoppelt mit einer strikten Sparpolitik und der Aufhebung von Arbeitsschutzgesetzen dazu, dass unzählige Menschen arbeitslos wurden. Darüber hinaus wurde die Preisbindung, selbst für Produkte des täglichen Bedarfs wie Brot, Butter und Wasser, vielfach aufgehoben. Das führte kurzfristig häufig zu einer Hyperinflation, sodass die Preise ins Unermessliche stiegen und die Arbeiter mit dem bisschen, was sie verdienten, kaum noch ihre Grundbedürfnisse decken konnten. Hunger und Hoffnungslosigkeit breiteten sich aus. Nach Ansicht der Chicago Boys waren all das nur vorübergehende Symptome, sozusagen Geburtswehen, der Einführung einer freien Marktwirtschaft. Die Bevölkerung, die bisher offensichtlich nur dank staatlicher Unterstützung über die Runden gekommen war, musste nur lange genug unterdrückt werden, bis sich der Markt ganz von alleine stabilisieren würde. Soweit die Theorie. Wie das Ganze in der Praxis aussah, zeigt ein Blick auf die südamerikanischen Juntas der 1970er Jahre, denen es mit brutalsten Mitteln gelang, in einem Rundumschlag sowohl unbeliebte ökonomische Reformen durchzusetzen, als auch politische Widersacher zum Schweigen zu bringen. Argentiniens Präsident Juan Perón entschied sich beispielsweise für eine besonders perfide Form des Terrors, indem er sich die Fantasie der Menschen zunutze machte. Zwar gab es durchaus auch hin und wieder öffentliche Hinrichtungen, die zeigen sollten, dass es ihm ernst war, aber der Großteil der Gräueltaten geschah im Verborgenen. Menschen verschwanden einfach und tauchten nie wieder auf, sodass es der Vorstellungskraft der Argentinier überlassen war, was genau mit ihren verschleppten Bekannten oder Verwandten geschehen sein mochte. Der Zweck solch brutaler Maßnahmen war es, die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, damit niemand mehr wagen würde, gegen die autoritäre Regierung aufzubegehren. Blink Nummer 7. Leichtes Spiel. In den 1980er Jahren lernten die westlichen Nationen, wie man wirtschaftlich geschwächte Länder zur Öffnung ihrer Märkte zwingen kann, indem man ihnen finanzielle Hilfe verweigert. Obwohl sich westliche Institutionen wie der Internationale Währungsfonds oder die Weltbank gern damit brüsten, Entwicklungs- und Schwellenländern mit finanziellen Hilfen unter die Arme zu greifen, erzählt deren Umgang mit Asien und Osteuropa in den 1980er Jahren eine ganz andere Geschichte. Denn anstatt einzugreifen, wenn Länder wirtschaftlich in die Krise gerieten, hielten sich besagte westliche Finanzinstitute lieber vornehm zurück, um seelenruhig dabei zuzusehen, wie die Wirtschaft dieser Länder zusammenbrach. So auch in Polen in den späten 1980er Jahren, als sich die neu gewählte linksgerichtete Regierung mit einem riesigen, von der Vorgängerregierung geerbten Schuldenberg konfrontiert sah, vollkommen bankrott und somit nicht in der Lage, die vor den Wahlen versprochenen Sozialprogramme und Reformen auf den Weg zu bringen, bat die frisch gewählte Regierung besagte internationale Finanzinstitute um Hilfe. Aber Fehlanzeige. Als sich die polnische Regierung neoliberalen Reformen verweigerte, wurde die Anfrage unmissverständlich abgelehnt. In Asien verfolgte man eine ähnliche Strategie. Als die Tigerstaaten wegen einer zunächst vergleichsweise unbedeutenden Wirtschaftskrise, die sich jedoch auszuweiten drohte, den Internationalen Währungsfonds um Hilfe anriefen, winkte man ab, denn ohne eine Gegenleistung sah der IWF keinen Anlass, um einzugreifen. Indem man diesen Ländern die dringend benötigten finanziellen Hilfen verweigerte, nahm der Westen billigend in Kauf, dass sich die wirtschaftliche Lage in den jeweiligen Regionen verschlimmerte. Denn je verzweifelter diese Länder Geld brauchten, desto günstiger wurde die Verhandlungsposition von USA und IWF. Um finanzielle Hilfen vom Westen zu erhalten, blieb den Ländern deshalb gar nichts anderes übrig, als die an sie gestellten Forderungen zu erfüllen. In Polen wurde die neue Regierung dazu genötigt, große Teile der staatlichen Industrie zu privatisieren, den Finanzmarkt zu öffnen und die öffentlichen Ausgaben zu reduzieren, also all das durchzuführen, wogegen sie sich im Wahlkampf positioniert hatten. Und in Südkorea verlangte der IWF die sofortige Kürzung der staatlichen Beschäftigung um 50%, bevor man bereit war, der Regierung die benötigten Kredite zu gewähren. Und wieder waren die Auswirkungen verheerend. Enorme Preisschwankungen, Massenarbeitslosigkeit, Dumpinglöhne und eine Industrie, die um ihr Überleben kämpfen musste. Blink Nummer 8. Schmutzige Geschäfte. Weitreichende Privatisierungsmaßnahmen seitens der USA ermöglichten es einigen Großkonzernen, sich im Irak nach Kriegsende eine goldene Nase zu verdienen. Dass Wirtschaft und Politik eng verbandelt sind, ist keine Neuigkeit. Und doch war das Ausmaß der Verflechtung von Regierung und Privatwirtschaft beim Wiederaufbau des Irak nach dem Krieg bis dahin beispiellos. Um das Land zu regieren, bediente sich die Bush-Administration bei der Unternehmensorganisation eines besonders cleveren Modells. Das funktioniert so. Eine zentrale Organisation bündelt sogenannte Kernkompetenzen, die vor allem darin bestehen, Aufgaben auszulagern, Aufträge zu vergeben und Checks auszustellen. Für den Wiederaufbau im Irak bedeutete das zum Beispiel die Vergabe von äußerst lukrativen Bauverträgen an eine handverlesene Anzahl von Firmen. Für die irakische Wirtschaft war dieses Vorgehen verheerend, da sie komplett leer ausging. Denn aus welchem Grund auch immer waren die ausländischen Firmen der Auffassung, dass irakische Betriebe und deren angestellte Arbeiter zu inkompetent waren, um mit ihnen zusammenzuarbeiten oder zu handeln. Also wurden sowohl Material, beispielsweise Zement, als auch Arbeitskräfte aus dem Ausland importiert, während die irakischen Zementfabriken selbst Staub ansetzten. Sogar die Aufgaben des Militärs wurden entsprechend dem Prinzip der leeren Hülse ausgelagert. Private Sicherheitsfirmen wurden nicht nur damit beauftragt, sich um die Sicherheit im Land zu kümmern, sondern führten sogar Razzien, Verhaftungen und Verhöre durch. All das lässt bereits erahnen, wie profitabel dieses Modell für bestimmte Unternehmen war. Und richtig, allein im Jahr 2003 zahlte die Bush-Administration 327 Milliarden Dollar an private Unternehmen. Und allein das Pentagon gab 137 Milliarden Dollar für Aufträge an private Firmen aus, seit Bush an die Macht gekommen war. Gleichzeitig führte Präsident Bushs Politik der minimalen staatlichen Einmischung dazu, dass Firmen kaum haftbar gemacht werden konnten, wenn etwas schiefging. Das zeigt beispielsweise ein Gerichtsstreit zwischen der Coalition Provisional Authority, der CPA, also der Übergangsverwaltung der Koalition im Irak, und der Firma Custer Battles, die von der amerikanischen Regierung mit Maßnahmen zum Wiederaufbau beauftragt worden war. Zwar konnte die CPA beweisen, dass Custer Battles zahlreiche falsche Rechnungen gestellt hatte, nur nützte das der CPA rein gar nichts, da die Firmen den Gesetzen der USA unterstellt war und nicht denen des Irak. Die CPA war hingegen keine von den USA verwaltete Institution und konnte Custer Battles somit schlichtweg nicht belangen. Danke, dass du dir unsere Blinks zu dem Buch Die Schockstrategie von Naomi Klein angehört hast. Im Kern geht es darum: Eigentlich sollten politische Entscheidungen davon abhängig sein, inwiefern sie das Leben der Bevölkerung verbessern. Im Katastrophenkapitalismus ist das nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Anstatt sich um das Wohl der Menschen zu kümmern, stellt eine Ideologie des ungezügelten Kapitalismus die Gesetze des freien Marktes an oberste Stelle. Um diese Gesetze durchzusetzen, werden selbst extreme Gewalt und sogar Folter billigend in Kauf genommen. Die Demokratie bleibt dabei auf der Strecke. Haben dir unsere Blinks gefallen? Schreib uns deine Meinung an remember@blinkist.com mit dem Betreff Die Schockstrategie. Danke!